NDR Kultur. Das Gespräch.
Dazu begrüßt ihr heute Alexandra Friedrich. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben, denn es geht heute um ein wichtiges Thema, Gleichberechtigung. Ein viel diskutiertes Thema im Job, in der Bezahlung, im Haushalt, in der Kindererziehung. Aber es gibt einen Bereich, der vielleicht noch nicht genug diskutiert wird in Fragen der Gleichberechtigung, nämlich wie steht es eigentlich um die Gleichstellung im Bett, in Anführungszeichen, im Sex? Es gibt nämlich nicht nur Gender Pay Gap, also dass Frauen im Schnitt schlechter bezahlt werden als Männer, oder Gender Care Gap, dass Frauen nämlich deutlich mehr Sorgearbeit leisten im Durchschnitt. Es gibt auch das Gender Orgasm Gap. Frauen kommen deutlich weniger zum sexuellen Höhepunkt. Wie all das zusammenhängt und was es ansonsten für Wechselwirkungen gibt zwischen Gleichberechtigung und Sex, darum geht es in einem neuen Buch. Das hat einen sehr schönen, sehr mehrdeutigen Titel, Zusammenkommen. Und wir erfahren hier, warum Gleichberechtigung sexy ist und Lust auf mehr macht. Die Autorin Heike Kleen kommt aus Ostfriesland, beziehungsweise ist in Ostfriesland sozialisiert worden, Lebt heute mit ihrer Familie in Hamburg, arbeitet dort als Journalistin unter anderem für Talkshow-Redaktionen. Sie schreibt für jede Menge Medien, also neben Sachbüchern gibt es Artikel, Essays und es gibt vor allem eine sehr beliebte Sexkolumne für Spiegel, Liebesleben heißt die, und die ist jetzt eben gemündet in diesem Buch Zusammenkommen, über das wir heute sprechen möchten. Hallo Frau Kleen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und bin ganz gespannt.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, denn ich habe viele Fragen. Ich möchte mal ein bisschen weiter vorne beginnen. Auf Ihrer Instagram-Biografie, da schreiben Sie oder nennen Sie sich selbst Accidental Sexpert. Mhm. Wie wird man denn versehentlich oder zufällig zur Sexpertin?
Ich wollte das eigentlich nie werden, ganz ehrlich. Ich habe gedacht, ich will doch nicht in so einer Sexschublade landen. Wer möchte da denn bitte sein? Und doch war es dann so, als ich mein allererstes Buch schrieb, habe ich ein erstes Tabu gebrochen. Also ich habe irgendwie so ein Bedürfnis, Tabus zu brechen, woher auch immer das kommt, muss ich mal rausfinden. Da ging um die Menstruation. Und ich habe damals, als ich über das Thema geschrieben habe, hat noch niemand drüber geschrieben und ich habe gedacht, Mensch, da müssen wir doch mal aufräumen und wieso fühlen Frauen sich so schlecht und schämen sich und wo kommt das eigentlich her, auch historisch, religiös, das ist ein sehr weites Feld. Und dann habe ich ganz kurz in der Vorbereitung und beim Schreiben gedacht, eigentlich müsste ich jetzt auch über Sex schreiben. Ich müsste darüber schreiben, warum Frauen viel seltener zum Orgasmus kommen, zumindest beim heterosexuellen Sex als Männer und warum die Körperscham so groß ist und was das alles mit uns macht. Und dann damals, das ist vielleicht fast 10 Jahre her, habe ich mich nicht getraut. Ich habe gedacht, nee, da will ich irgendwie nicht sein. Und dann habe ich aber über dieses Buch dann viel gesprochen und weitere Texte geschrieben, auch für den Spiegel und immer mal wieder über Sexualität und das kam immer sehr gut an. Und dann hat sich mein Horizont offensichtlich erweitert. Ich bin mutiger geworden und habe immer mehr über Sex geschrieben und dann irgendwann wollten die so viele Texte von mir zu dem Thema, dass ich gesagt habe, also dann könnt ihr mir auch eine Kolumne geben. Und da es noch keine Sexkolumne gab und sonst jede Menge Kolumnen, habe ich gesagt, gib mir noch eine Sexkolumne. Und 1-2 Monate später hieß es, na gut, kannst ja mal machen. Und dann habe ich angefangen. Und dann habe ich beim Schreiben gemerkt, es reicht mir nicht, über Sex zu schreiben, sondern ich muss natürlich immer meine Position als Frau, als Feministin mitdenken. Ich wurde auch immer feministischer durch das Schreiben oder ich glaube seit der Mutterschaft radikalisiert. So kam es dazu, dass ich dann zu dieser Sexkolumne kam.
Sie haben ja schon gesagt, dass Sie auch während des Schreibens mehr und mehr Ihren Feminismus entdeckt haben und das deutet es schon an, aber vielleicht können Sie noch mal ein bisschen genauer ausführen, warum Sex durchaus eine politische Angelegenheit ist und sehr viel mit Feminismus zu tun hat.
Ja, wenn wir uns die aktuelle Zeit betrachten, dann ist es ja so, dass die doch insofern merkwürdig ist, als dass die Geschlechter noch nie so weit politisch auseinander lagen wie jetzt. Also Männer wählen, gerade junge Männer wählen immer rechter bis rechtsradikal, Frauen wählen liberaler bis links. Das bedeutet eben auch, dass die Geschlechter nicht mehr so leicht zusammenfinden. Wir leben in einer Zeit, in der Frauen Männer nicht zwingend brauchen, zumindest hierzulande. Sprich, Frauen verdienen ihr eigenes Geld, sie sind zumindest auf dem Papier gleichberechtigt, auch wenn wir hier ganz viele Punkte aufzählen können, wo sie es noch nicht sind. Sie können auch Kinder ohne Männer kriegen, problemlos. Sie können Kinder alleine aufziehen. Also sie brauchen Männer nicht mehr so wie früher, wie es ursprünglich im Patriarchat gedacht war, dass Männer und Frauen aufeinander angewiesen sind und die Frau abhängig war vom Mann. Das ist so nicht mehr der Fall. Das heißt, Männer müssen gewollt werden. Aber wenn Männer sich auf eine bestimmte Art verhalten, wie wir das oft sehen und was sie in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden mit Frauen gemacht haben, wie Frauen ausgeschlossen wurden aus der Gesellschaft, erniedrigt wurden, da kann man ja schon auch mal verstehen, dass Frauen vielleicht nicht so viel Bock oder Lust auf Männer haben, sondern eher auf die Männer, die sich bewegen, verändern, die zuhören, die Kommunikation wollen, die Frauen verstehen wollen. Und die suchen wir und finden sie gerade nicht so sehr. Und das bedeutet auch, dass die Geschlechter aktuell weniger zusammenkommen, um am Buchtitel zu bleiben, als es vielleicht mal war. Und ich persönlich, das klingt jetzt vielleicht nicht gerade nicht so oder klang nicht so, aber ich mag Männer wirklich gerne. Ich hatte viele tolle Männer in meinem Leben, in der Familie, auch im Freundeskreis. Ich habe einen tollen Mann, ich habe einen tollen Sohn, der inzwischen auch ein Mann ist. Also ich liebe Männer wirklich und ich möchte gerne, dass Männer und Frauen wieder zusammenkommen, sich besser verstehen. Und dafür müssen aber Männer verstehen, dass das nicht die 50er Jahre oder ein Trump oder ein Andrew Tate, so toxische Männer, dass die nicht die Lösung sind, dass wir nicht zurück können in die 50er Jahre und wieder alte Rollenbilder aufleben lassen, um uns, damit sie sich wohlfühlen, sondern dass wir alle uns verändern und bewegen sollten und so wieder zusammenfinden und dann eben auch besseren Sex haben, weil wir besser kommunizieren, uns besser verstehen und es kein Machtgefälle mehr gibt und dadurch keinen Machtmissbrauch.
Sie argumentieren, das muss man ja sagen, ja auch sehr differenziert in Ihrem Buch. Es gibt ja ganz viele sehr unterschiedliche Texte. Also wir sprechen jetzt viel in dieser Binarität zwischen Frauen und Männern. Wir wissen ja alle, dass es auch Menschen gibt, die sich weder als das eine noch ganz wichtig, als das andere definieren. Und Sie beleuchten ja durchaus auch den Struggle, den Männer haben, auch mit der Sexualität. Und dass das auch für Sie nicht alles immer einfach ist. Yeah. Wie ist eigentlich die Situation? Wissen Sie, wer Ihre Kolumne liest? Also sind das eher Männer, eher Frauen?
Ich denke, es sind eher Männer, weil auch Spiegel.de mehr von Männern gelesen wird. Mir schreiben mehr Männer als Frauen. Die meisten sehr freundlich, sehr zugewandt. Es gibt immer mal wieder komische Menschen, die mir schreiben. Auch das ist normal. Aber wirklich auch Männer, die manchmal ganz bezaubernd schreiben und sagen, sie danken mir wirklich für den Text, weil sie haben einiges besser verstanden. Und ein Mann schrieb mal, ich leide so darunter, dass meine Frau nicht möchte, dass ich ihre Geschlechtsteile anschaue, weil sie sich so dafür schämt. Und ich habe jetzt erst verstanden, warum Frauen sich noch immer für ihren Körper so schämen, obwohl wir den so schön finden und gar nicht so denken in so Kategorien und Kilogramm und Straffheit und all sowas, sondern einfach, er liebt seine Frau und er möchte sie anschauen und anfassen, berühren und sie, er hat wirklich große Probleme damit und das können Männer natürlich nur verstehen, wenn wir drüber sprechen. Aber wenn Frauen noch nicht mal gelernt haben, ihre eigenen Geschlechtsteile zu benennen, Begriffe wie Vulva und Vagina sind ja immer noch nicht geläufig. Da muss man ja vielen immer noch erklären, was ist was. Und das ist nicht einfach nur da unten oder wie letztens eine Kollegin sagte, Popo vorne. Wasch mal dein Popo und wasch auch Popo vorne. Also wer so sozialisiert wurde in der Kindheit, wie soll er bzw. sie denn darüber sprechen, wo sie berührt werden möchte, was sie gerne mag oder wie sie sich selbst empfindet.
Mhm. Ja, Sie sagen, schreiben ja im Buch auch selbst, Sie gehören zur Generation Scheide.
Ja, genau.
Zu der ich auch noch gehöre tatsächlich. Ja. Vulva, Vagina, ja. Da gab es ja nur dieses eine,
genau, die Scheide eben. Die Scheide und die Scheide ist ja immer das Pendant zum Schwert. Also das, wo was reingesteckt wird, fertig aus. So, schwierig.
Ja, diese Begrifflichkeiten beginnt man jetzt zu hinterfragen. Mhm. Also schamreich vielleicht auch nicht mehr so zu benennen,
genau,
weil das eben dann so negativ belastet ist. Jetzt gibt es diese jüngere Generation, die Viva la Vulva ruft und sie feiert. Würden Sie sagen, wir können da einfach mitfeiern? Ist die Vulva befreit und die Hegemonie des Penis überwunden?
Ich glaube noch nicht ganz. Also wir lassen uns immer feiern, aber auch die Vulva. Aber gerade die junge Generation hat ja so viel auch mit Instagram und Körperbildern zu tun. Und in einer Zeit, in der erstmal die Vulva rasiert wird, sieht man ja überhaupt erstmal, wie sie aussieht. Dann stellt man fest, sie sieht vielleicht gar nicht aus wie dieser ideale Brötchen-Look, wo bitte überhaupt nichts rausguckt, hat ja so gut wie keine Frau. Aber auch das wissen wir eigentlich nicht. Da müssen wir aufklären. Es gibt so eine Vulva-Library, wo man sich verschiedene Vulven von vorne, von unten angucken kann. Also ganz normale, jede ist normal, aber wirklich ganz normale, behaarte, unbehaarte, große, kleine, mit großen Vulva-Lippen, kleinen Vulva-Lippen. Also es gibt da alles anzugucken. Und ich habe mir das alles angeguckt und war selbst auch überrascht, wie unterschiedlich Vulven aussehen. Und jede hat ihre Schönheit und jede ist normal. Und das sollten wir lernen, weil wenn es normal ist, dass Frauen zur Schönheitschirurgie rennen und sich da zu einer Intimschaffung unterziehen, dann da Narbengewebe entsteht, an ihnen rumgeschnippelt wird, damit sie dann angeblich besseren Sex haben. Aber dann, wie sollen sie besseren Sex haben, wenn sie da unten nichts mehr fühlen? Das sind ja alles Nervenenden, die da münden. Also es ist ein so weites Feld, da kann ich mich in Rage reden.
Ja, ich merke das schon. Ja. Die Vulva-Straffung haben Sie jetzt gerade angesprochen. Sie sagen an einer Stelle, wie kann es sein, dass man morgens zur Vulva-Straffung rennt und sich am Nachmittag über Genitalverstümmelung beschwert, so in der Art.
Ja.
Und da musste ich an ihr vorheriges Buch Teilzeitfeministin denken, in dem es ja darum geht, dass viele theoretisch Feministinnen sind, aber in der Praxis im Alltag dann doch immer wieder daran scheitern. Ist
ich das auch.
Im Sex vielleicht auch besonders häufig der Fall?
Ja, ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich, sehr individuell, aber natürlich haben wir alle den fetten Rucksack des Patriarchats immer noch auf dem Rücken. Wir haben immer noch ganz viele Rollenbilder in uns. Ich habe das spätestens gemerkt, als ich Mutter wurde, dass ich auf einmal dachte, ich muss jetzt eine gute Mutter sein und ich muss ganz viel für die Kinder da sein. Und sonst, wenn mit den Kindern irgendwas ist, ist es sowieso am Ende meine Schuld. Also es wird ja uns in den Medien auch überall in der Gesellschaft immer noch gespiegelt. Also es sind immer die Mütter, egal was läuft, es sind immer die Mütter. Und ich denke, es ist in der Sexualität noch genauso. Wir werden gepresst in Rollen, in Ideale und wie Frauen zu sein haben, wie schön und wie auch vielleicht auch immer noch gefügig und hingebungsvoll. Und Männer müssen auch immer noch stark sein, ihren Mann stehen. Also Männer, das erlebe ich ja auch in den Rückmeldungen, denken immer noch, sie müssten dann beim Sex eine Dauererektion haben über eine halbe Stunde und gleichzeitig aber die Frau so befriedigen, dass sie auch ganz bestimmt zum Orgasmus kommt. Das ist gleichzeitig relativ schwer möglich, habe ich mir sagen lassen.
Ja, Sie haben es ja schon angedeutet, auch in der Meldung, die Sie von einem Leser bekommen haben, der sagte, er wünschte sich, seine Frau könnte offener sein. Ja. Sie plädieren ja auch dafür, mehr miteinander zu sprechen. Und ich möchte gerne ein Zitat bringen von Ihnen. Sie schreiben im Buch, leider haben Sex und Kommunikation als Paar ein ähnlich schlechtes Image wie John Lennon und Yoko Ono. Er ist ja ganz geil, aber sie macht alles kaputt. Finde ich sehr gut. Also woher kommt dieses schlechte Image und warum sprechen wir so ungern über Sex?
Ja, es ist wahnsinnig schwer. Also natürlich es fehlen uns auch die richtig guten Worte für Sexualität. Also man kann entweder ganz medizinisch darüber reden und sagen, irgendwie Stimulation der Klitoris klingt nicht sexy, wenn ich so etwas sagen würde zu jemandem, dass ich mir das wünsche. Andererseits dann einfach zu sagen, ja, ich mag jetzt so blöde Sätze gar nicht benutzen hier, aber sowas Derbes zu sagen, so eine derbe, vulgäre Sprache zu benutzen, ist ja auch nicht gerade attraktiv. Und wir haben natürlich auch gerade gegenüber den Menschen, mit denen wir ganz eng sind, manchmal Ängste, unsere inneren Wünsche und Bedürfnisse, sofern wir sie kennen, zu äußern. Sprich, wenn zum Beispiel ein Mann oder auch eine Frau bestimmte Bedürfnisse hat, mal was Neues auszuprobieren, sei es mit einem weiteren Partner oder bestimmte Sexualpraktiken, schämt er oder sie sich möglicherweise, das zu teilen, weil der Partner oder die Partnerin könnte ja sagen, mit was für einer perversen Person bin ich denn hier verheiratet? So. Also wir haben ganz viel Scheu, ganz viel Scham. Vieles wird dann doch eher in Pornos geguckt oder dann eben im Solosex im Kopf dann durchgespielt, anstatt dass wir drüber reden. Wir haben es alle nicht gelernt. Also selbst in der Schule meiner Kinder war das Thema Aufklärung immer noch so, dass also die eine Lehrerin hat statt Sex immer Dings gesagt bei den Kindern. Fand ich jetzt auch ungewöhnlich. In den Biologiebüchern bis heute wird die Klitoris nicht richtig dargestellt. Es findet nie das Thema Lust der Frau auch statt, also höchstens Lust der Männer, weil sie eben notwendig ist dann für den Samenerguss. Und ansonsten Frauen, Mädchen lernen nur, sie menstruieren, sie können schwanger werden, oh Gott, bloß nicht. Und sie können Geschlechtskrankheiten kriegen und sie sollen doch bitte gut auf sich aufpassen. Wie soll denn da Lust entstehen? Und dann darüber noch zu sprechen, wenn wir das nicht mal mitkriegen, dass wir das dürfen, ist unheimlich schwer.
Sie haben gerade gesagt, wir haben nicht die richtige Sprache dafür, darüber zu sprechen. Ich habe während des Lesens Ihres Buchs auch immer wieder über den richtigen Tonfall nachgedacht. Weil also es geht ja mitunter schon um ernste Themen. Also es geht auch um MeToo, sexuelle Übergriffigkeiten, um Pornografie, Sexarbeit. Also nicht nur leichte Kost sozusagen. Trotzdem schreiben Sie eigentlich immer mit Humor. Also ich
versuche es.
Richtig witzig, ohne dass es unangemessen wäre. Wie leicht oder schwer ist Ihnen das gefallen, da den richtigen Tonfall zu finden?
Ob es der richtige Tonfall ist? Also ich freue mich sehr, dass Sie das sagen, dass es für Sie der richtige Tonfall ist. Ob es jetzt immer der richtige Tonfall für alle Menschen ist, wage ich zu bezweifeln. Also es gibt sicher auch Menschen, die damit nicht so viel anfangen können. Das ist auch in Ordnung. Darüber denke ich komischerweise gar nicht nach. Ich glaube, das kommt direkt aus dem Rückenmark. Ich finde, man kann das Leben gerade jetzt eigentlich nur mit Humor ertragen und auch in Partnerschaft ist mir Humor wahnsinnig wichtig. Und natürlich, wenn man jetzt den Humor komplett mit ins Bett nimmt, könnte es auch schwierig sein. Also mein Humorzentrum wurde auch während meiner Sexpedition, die ich fürs Buch unternommen habe, sehr herausgefordert, wo ich dachte, ich würde jetzt auch gerne Lust empfinden oder das spüren, was die anderen Menschen hier spüren, zum Beispiel im Swingerclub. Aber mein Humorzentrum war auch sehr, sehr gefordert. Es war wirklich manchmal absurd komisch. Also ich glaube, nee, das fällt mir komischerweise nicht leicht, sondern vielleicht ist Humor auch manchmal eine Art Dinge abzuwehren. Wer weiß das schon so genau? Also manchmal vielleicht flüchte ich mich auch mehr in den Humor, wenn ich die Ernsthaftigkeit dahinter gar nicht so aushalte, wenn es auch zum Beispiel um Thema Sexarbeit oder um MeToo, um Missbrauch geht. Also da schreibe ich natürlich nicht witzig drüber, aber ich versuche schon immer alle Positionen zu sehen und auch immer eine gewisse Distanz zu wahren. Und vielleicht hilft mir der Humor auch manchmal.
Sie haben den Mann, Sie haben auch zwei Kinder, mhm. Das eine Teenager, das
ja,
andere
fast Teenager. Ja, so auch so gut, genau. Also inzwischen sind sie 11 und 15, fast 16. Mein Sohn ist jetzt fast 16 und meine Tochter 11. Und klar, die kriegen das natürlich auch mit. Ja, mein Sohn warnt ich manchmal, weil er natürlich auch schon auf Insta und überall unterwegs ist und Spiegel Online auch liest und so. Und letztens sagte ich, du, nur dass du dich nicht wunderst, morgen erscheint von mir da so eine Sexkolumne über so eine Frauenerotikparty, wo ich war. Und dann sagt er nur, ach Mama, ich wundere mich doch schon lange nicht mehr. Dann erzähle ich eben das so grob, wie das war und was ich da so für mich für ein Learning draus gezogen habe. Und ich hoffe, dass meine Kinder dadurch auch merken, man kann über alles reden. Er sagt allerdings auch mal zu mir, Mama, sei froh, dass ich so ein gesundes Selbstbewusstsein habe, weil meine Kumpels lesen natürlich auch alle deine Kolumnen.
Ja, aber da haben Sie ja dann auch zu Hause einen direkten Einblick in das Leben ja. junger Männer.
Ja,
auch.
Das stimmt.
Haben Sie das Gefühl, da ist was passiert?
Also dass sie sich verändern, meinen mhm. Sie, die neue Generation? Doch, ich denke schon. Also zum Beispiel so Themen wie über Menstruation reden. Aber letztens saß ich in der Bahn und da saßen zwei Jungs, zwei Mädchen oder junge Männer, junge Frauen, so um die 16 oder so, und die eine stand auf und sagte so ganz lässig, ja, ich muss mal kurz zum Klo Tampon wechseln. Und die Männer, die guckten noch nicht mal hoch, die haben es nicht kommentiert, haben nicht komisch geguckt und gar nichts. Und das hätte es in meiner Generation nicht gegeben. Wir hätten uns das gar nicht getraut zu sagen. Und wenn wir sowas gesagt hätten, dann hätten wir komische Sprüche bekommen. Also ich glaube schon, dass sich da viel tut. Und die junge Generation lernt sehr viel zum Thema Nein sagen, Machtmissbrauch, was dürfen andere, mein Körper gehört mir und so. Das kriege ich ja alles mit. Zum Beispiel habe ich letztens auch meinem Mann und meinem Sohn ein Insta-Video gezeigt von einer jungen Frau, die war joggen irgendwo in Berlin im Park und merkte auf einmal, sie wird von hinten von einem Mann gefilmt. Und den hat sie gestellt. Das ist ein wahnsinnig tolles Video. Den hat sie gestellt, Kamera auf ihn gehalten und hat gesagt, so, was haben Sie hier gemacht? Zeigen Sie mir Ihr Handy. Löschen Sie sofort dieses Video. Und er immer so, ich hab doch gar nichts gemacht. Nö, wieso denn? Und so. Und dann hat sie ihm gesagt, wissen Sie, wie scheiße das ist, als Frau in dieser Welt sich zu bewegen, solange es Männer gibt wie Sie, die uns filmen. Und dann sagt er wirklich am Ende, ja, aber was ziehen Sie auch so eine Hose an zum Joggen? Und mein Sohn guckt das an und sagt, klassische Täter-Opfer-Umkehr. Und da habe ich gedacht, Mensch, die wissen schon viel. Die wissen viel mehr und können es besser formulieren als jetzt noch meine Generation damals. Trotzdem ist das natürlich jetzt auch eine Bubble, in der ich mich, eine Blase, in der ich mich bewege. Elternhäuser, die ihre Kinder begleiten, die ihnen viel erklären. Und es gibt aber natürlich auch andere Kinder und Jugendliche, die vielleicht doch eher auch mit tradierten Rollenmustern aufwachsen und da nicht so viel Einblick haben und auch Frauen nicht immer so freundlich behandeln. Mhm.
Jetzt haben Sie gerade von dieser Joggerin erzählt, sexuelle Übergriffigkeiten, wie gesagt, das Thema MeToo spielt auch eine Rolle in Ihrem Buch. Sie schildern ja auch eigene Erfahrungen, die Sie gemacht haben, zum Beispiel in dem Kontext Ihrer Arbeit für Talkshows.
Genau.
Mögen Sie da noch mal einen Einblick geben?
Ja. Also ich bin wann habe ich da angefangen? Seit ungefähr 2000 habe ich angefangen, als Talkredakteurin zu arbeiten und war viele Jahre auch fest angestellt für Talkshows. Das war so, dass wir jungen Frauen, wir waren alles die Redakteurinnen, waren also Frauen Mitte, Ende 20 und wir flogen jede Woche zu irgendwelchen Prominenten, teilweise nach Hause, in Hotels und so weiter und haben sie interviewt. Das sind die sogenannten Vorgespräche für die Talkshow, also für den Talk, der dann in der Talkshow dann stattfindet. Das war eine wahnsinnig tolle Zeit und ich bin total dankbar für diese Zeit. Alles wunderbar und trotzdem haben wir Frauen damals ganz viel so mitgemacht und uns gefallen lassen, was uns früher überhaupt nicht aufgefallen ist. Erstmal wie übergriffig verbal Männer oft waren gegenüber diesen jungen Frauen, aber bis hin wirklich auch zu Körperlichkeiten, zu Anfassen im Hotelzimmer aufs Bett ziehen und wenn du dich hier nicht entspannst, dann komme ich nicht in eure Sendung, hat eine Kollegin erlebt mit einem berühmten Schauspieler eine Situation und sie hat dann das Hotelzimmer verlassen und der Mann ist nie in die Sendung gekommen und sie hat sich damals nicht getraut, der Redaktionsleiter zu sagen, was vorgefallen ist. Und das waren wirklich unangenehme Situationen, die wir oder einige von uns erlebt haben und die uns damals aber eher so normal erschienen, so nach dem Motto, ja, der ist halt so, prominente Männer sind halt so. Also ein Moderator, sehr, sehr, sehr prominenter deutscher Moderator, der in den VIP-Raum kommt und sagt, welche Frau gehört denn heute mir? Und dann liegt da die Bild-Zeitung auf dem Tisch und er sagt, möchtest du in die Bild-Zeitung kommen? Ich bring dich da rein und so und fasst dir noch so unter das Shirt und lässt ihren BH-Träger flipsen. Also wir waren alle völlig sprachlos. Aber es war eine Zeit, so Anfang der 2000er, dann hat man sich zurückgezogen und hat gedacht, okay, das ist jetzt total unangenehm, ich gehe dem aus dem Weg. Aber niemand hat gesagt, der fliegt jetzt hier raus und ich gehe an die Presse damit. Das war einfach nicht so. Und jetzt im Rückblick habe ich mit all meinen Kolleginnen von damals darüber gesprochen. Und da wurde uns auch so richtig bewusst, was wir uns alles haben gefallen lassen, was heute glücklicherweise nicht mehr geht.
Sie schreiben ja oder stellen auch die Frage, inwiefern sich unsere Kultur in Bezug auf das Sexuelle verändert hat. Also stellen die Frage, ob es quasi nicht mehr einen so entspannten Umgang gibt oder ob wir eher positiv gemünzt etwas daraus lernen können.
Also ja, das ist beides irgendwo. Also der entspannte Umgang ist weg. Und wenn ich dann höre, wie Männer jammern, oh, ich mag gar nicht mehr mit einer Frau in den Fahrstuhl steigen, weil nachher zeigt sie mich an, so, wo ich denke, ja, aber ihr habt keine Ahnung, wie viel Ängste wir haben, wenn wir nachts oder tagsüber mit einem Mann in den Fahrstuhl steigen und was uns da passieren kann und wie viele Ängste wir haben, wenn wir abends auf der Straße unterwegs sind und hören auf einmal Männer hinter uns und dass wir irgendwie den Schlüssel schon in der Tasche so gefasst haben oder so tun, als würden wir auf dem Handy telefonieren oder wenn ich in den Zug einsteige nachts abends, dass ich gucke, in welchem Abteil sitzen mehr Frauen oder sitzen vielleicht Paare, da stelle ich mich lieber rein als jetzt in das andere und so. Wie viel Ängste wir haben, das wissen Männer ja oft gar nicht. Aber wir müssen es ihnen natürlich auch erzählen und erklären. Also viele Männer, gerade meiner Generation, verstehen das erst so ganz langsam. Und dann immer nur zu sagen, ist alles so doof geworden, ist alles so anstrengend geworden und wir machen uns immer so viele Vorwürfe. Ja, das ist natürlich auch blöd. Aber wir müssen miteinander reden, kommunizieren, unsere Erfahrungen teilen. Dafür muss man uns Frauen auch zuhören, ohne gleich in so einen Verteidigungsmodus zu kommen. Und dafür müssen wir Frauen natürlich auch sprechen, ohne sofort anzugreifen. Das ist so schwer. Wir sind ja gerade in einer Zeit, in der gibt es irgendwie nur schwarz und weiß, gut und böse. Und ich glaube, Tucholsky hat mal gesagt, Toleranz ist der Verdacht, dass der andere auch recht haben könnte. Und das fehlt uns gerade so sehr, finde ich, dass wir miteinander sprechen. Und stattdessen ist gerade dieser Backlash, dass das Patriarchat das so zurückschlägt mit diesen alten weißen Männern, die an politischen Machtpositionen sitzen und Frauenrechte wieder zurückdrängen. Da wird mir natürlich ganz schlecht und da werde ich dann auch mal wütend. Aber das kann ich ja deswegen nicht dem, was weiß ich, Bäckerei-Fachverkäufer vorwerfen, sondern muss dann mit den Männern, die in meinem Umfeld sind, vernünftig umgehen und reden und mit den Frauen genauso. Weil wir machen ja auch nicht alles richtig. Wir sind auch keine besseren Menschen.
Ja, das ist ja die quasi sich durch die alle Texte ziehende Frage, wie können wir wieder zueinander finden als Geschlechter? Sie haben jetzt schon angedeutet, was da eine Idee ist.
Ja, Kommunikation hilft, Humor hilft sicher auch, eine gewisse Gelassenheit, Lockerheit, das ist immer so schwer, ich weiß das wohl. Und einfach zu verstehen, wir sind alle Kinder unserer Zeit. Wir schleppen noch so viel Patriarchat mit uns rum, auch wenn wir es gar nicht wollen. Auch ich selbst ja ertappe mich dabei, dass ich irgendwie denke, so wie muss ich mich jetzt anpassen dieser Gesellschaft? Wie muss ich als Frau sein? Wie muss ich aussehen? Dass ich mich automatisch irgendwo kleiner mache, als ich eigentlich bin, wenn ein Mann mit so und so vielen Titeln vor mir steht oder so. Also ich muss selber da an mir arbeiten und so können wir alle uns ja immer wieder kritisch hinterfragen und denken, was davon bin jetzt ich und wie viel wurde mir vom Patriarchat sozusagen ins Kopfkissen geflüstert. Und wenn wir da ehrlich drüber reden, ist, glaube ich, schon ganz viel gewonnen.
Ich würde gerne, weil wir jetzt doch sehr viel über Männer und Frauen gesprochen haben, Sie ja aber doch auch immer wieder die queere Community mit einbeziehen in Ihren Texten und auch sagen, wir können viel von denen lernen, um da weiterzukommen.
Genau.
Was können wir denn da lernen?
Also wir können zum einen lernen, unsere eigene Sexualität und sexuelle Biografie mehr zu hinterfragen. Ich behaupte, dass queere Menschen sich früher mit ihrer Sexualität auseinandergesetzt und mit ihrem Körper auseinandergesetzt haben, als die meisten von uns, die immer nur dachten, ah, so läuft ein Hollywood-Film, aha, Mann, Frau, am Ende küssen sie sich, haben innerhalb von 3 Sekunden den besten Sex ihres Lebens und dann, ja gut, dann war der Film zu Ende, aber bleibt bestimmt super. So, mit diesem Modell sind ja fast alle aufgewachsen und die meisten haben gemerkt, das funktioniert jetzt so nicht. Queere Menschen, denke ich, haben sich viel früher gefragt, was will ich, wer bin ich, mit wem möchte ich was machen? Und das würde uns sehr helfen, also dass wir uns einen Fragenkatalog überlegen und uns wirklich fragen, wer bin ich denn? Bin ich denn wirklich so heterosexuell, wie ich bin? Das habe ich mich dann auch gefragt. Dann war ich auf einer Frauen-Erotik-Party, weil ich dachte, bisschen bi, schadet nie, hat man früher gesagt, aber so ein komischer Spruch, aber vielleicht bin ich ja gar nicht heterosexuell und ich weiß es auch immer immer noch nicht genau. Also ich weiß, dass ich jetzt nicht mich körperlich erregt fühle von lauter nackten Frauenkörpern, aber ich glaube, dass ich mich einfach in Menschen verliebe und nicht in Mann oder Frau, sondern da einfach mein Gegenüber anders angucken möchte und jetzt nicht binär denken in diesem Fall. Und ich fand auch interessant, dass ich zum Beispiel bei dieser Frauenerotikparty noch viel angstfreier hingegangen bin als jetzt zu den anderen Sexpositionen, weil ich das Gefühl hatte, da passiert mir nichts. Da sind keine Männer, da kann keine Übergriffigkeit in der Form stattfinden, wie sie möglicherweise bei Männern stattfindet. Obwohl ich gelernt habe, im Swingerclub findet sowas auch nicht statt, weil ein Nein ist und das ist für alle klar, sonst fliegt man. Aber es war eine so zugewandte, so offene, so herzliche Atmosphäre unter diesen Frauen, dass ich gedacht habe, boah, wie toll das ist. Und ich erlebe auch immer wieder, dass Frauen so gerade in den Wechseljahren, nach den Wechseljahren sagen, nee, also mit Männern jetzt weiß ich gar nicht, reicht es jetzt auch? Und jetzt könnte ich mich auch mal Frauen zuwenden und das dann als sehr erfüllend erleben. Und dass wir da offener sind, dass wir uns eben als Menschen sehen und nicht als Männer und Frauen.
Was für schöne Schlussworte, würde ich sagen, danke, von Heike Kleen. Ihr Buch Zusammenkommen, warum Gleichberechtigung sexy ist und Lust auf mehr macht, erscheint bei Penguin. Mhm. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht.
Am Mikrofon verabschiedet sich Alexandra Friedrich.
NDR Kultur.